Stellt euch einen jungen Fußballspieler vor. Nennen wir ihn mal Lukas. Lukas sitzt in der Kabine, der Kopf hängt tief zwischen seinen Knien. Die Stollen seiner Schuhe sind voll mit nassem Rasen und mit Dreck, aber er spürt sie nicht. Er spürt nur diesen bleiernen Frust. Es war ein mieses Spiel. Nichts ist gelungen. Die Bälle sind ihm meterweit versprungen. Selbst die einfachsten Pässe kamen nicht an. Und dann der Elfmeter. Anstatt den Ball im Netz versinken zu sehen, hat er ihn mit voller Wucht an die Latte geknallt. Das Echo dieses metallischen Pling tönt ihm noch in den Ohren, verfolgt ihn bis in die Dusche. Völlig fertig sagt er zu seinem Trainer: Trainer, ich lass es. Ich werde es nie zum Profi schaffen. Ich habe einfach kein Talent. Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, einmal in der Nationalelf zu spielen. Aber ich sehe jetzt ein, aus mir wird niemals ein guter Fußballer. Der Trainer setzt sich ganz ruhig neben ihn auf die Holzbank und er sagt: Lukas, du machst einen Fehler. Du planst viel zu weit voraus. Du denkst an die Weltmeisterschaft, aber was du eigentlich brauchst, sind unmittelbare Ziele. Lukas schaut auf, ein bisschen Hoffnung in seinen Augen. Unmittelbare Ziele? Was meinst du damit? Der Trainer klopft ihm auf die Schulter. Ganz einfach. Geh morgen wieder raus auf den Platz. Und dann lauf vom Anstoßpunkt bis zum Strafraum, ohne über deine eigenen Füße zu stolpern. Fang da an. Mach den nächsten Schritt. Hast du hin und wieder solche Gefühle in Bezug auf dein geistliches Leben? Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du hier auf die Gemeindefreizeit gekommen bist. Aber vielleicht ist es ja genau diese Sehnsucht. Du siehst die geistlichen Profis und du denkst, ich will auch so einen starken Glauben haben. Aber dann siehst du auf deinen Alltag zu Hause. Du merkst, wie oft dir die Bälle verspringen. Du willst mehr beten und bist eingeschlafen. Du willst geduldiger mit den Kindern oder dem Ehepartner sein und bist wieder explodiert. Und irgendwann kommt der Frust. Ich werde es nie in die geistliche Bundesliga schaffen. Ich bin eben kein Superchrist. Vielleicht hast du das Gefühl, schon oft gescheitert zu sein. So oft, dass du keinen weiteren Schritt mehr wagen kannst, weil du Angst hast, wieder zu fallen. Dann sage ich dir heute, da geht noch mehr. Das ist unser Thema für die Tage. Es geht nicht darum, morgen ein Heiliger zu sein. Es geht darum, wie du geistlich wächst und wirklich lebst. Und zwar Schritt für Schritt. Und dabei müssen wir eins direkt am Anfang festhalten. Geistliches Wachstum erfolgt bewusst, nicht automatisch. Wir sind hier im Grünen, umgeben von Natur. Ein Garten ist ein wunderbares Beispiel für den Glauben. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man einen Garten einfach sich selbst überlässt? Es wird kein blühendes Paradies. Es wird ein Brombeergestrüpp. Wachstum braucht eine Richtung. Wir schauen oft reife Christen an und bewundern ihre Liebe, ihre Bibelkenntnis oder ihren Frieden. Wir wollen sofort das Ergebnis, aber wir übersehen den Weg. Wir vergessen, dass hinter einem gottesfürchtigen Leben ein Mensch steht, der Kämpfe durchgestanden hat und der die geistlichen Disziplinen geübt hat. Zeit im Wort Gottes, Gebet, Gemeinschaft, Dienst. Man könnte es so sagen: Geistliche Disziplin ist wie das Segel eines Bootes. Wir können das Boot nicht aus eigener Kraft antreiben. Das macht der Wind, der Heilige Geist. Aber wir haben die Aufgabe, das Segel hochzuziehen und in den Wind zu hängen. Wenn wir das Segel unser Gebet, unser Bibellesen unten lassen, bewegen wir uns nicht. Egal, wie stark der Geist Gottes wirkt. Das Segel hochzuziehen, ist unsere Verantwortung. Aber bevor wir etwas mehr über geistliches Wachstum nachdenken und tiefer in das Thema einsteigen, müssen wir zwei Wahrheiten festhalten. Erstens, Gott liegt dein Wachstum am Herzen. Gott liegt dein Wachstum am Herzen. Er ist kein distanzierter Beobachter, der Noten vergibt. In 1. Korinther 3, Vers 6 und 7, da schreibt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es kommt nicht darauf an, wer pflanzt oder bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Gott ist der Gärtner. Er will, dass du aufblühst. Er ist an deinem Wachstum interessiert, weil dein Wachstum seine Herrlichkeit widerspiegelt. Zweitens, wir müssen selbst Verantwortung für unser Wachstum übernehmen. 2. Petrus 3, Vers 18, da schreibt Petrus, nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Das ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Gott gibt die Kraft, aber wir gehen die Schritte. Das ist ein Zusammenspiel. Gott ist es, der Wachstum gibt, aber wir sind es, die sich für das Wachstum einsetzen müssen. Und deshalb ist unser Text für heute Abend auch 1. Petrus 2, Vers 2, wo wir lesen, verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Aber das ist heute Abend. Es hängt nicht alles nur von Gott ab. Und es hängt auch nicht alles nur von uns ab. Gott hat es so vorgesehen, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Philipper 2, Vers 12 und 13 beschreibt unseren Anteil an Gottes und Gottes Anteil sehr deutlich. Und da schreibt Paulus, weil das so ist, meine Lieben, ihr wart Christus ja immer gehorsam, nicht nur, als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit, vollendet euer eigenes Heil mit Ehrfurcht und Gewissenheit. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Wir sollen unser eigenes Heil mit Ehrfurcht und Gewissenheit vollenden. Das klingt seltsam, muss ich zugeben. Ich finde, das klingt sehr seltsam. Wir sollen unser eigenes Heil mit Ehrfurcht und Gewissenheit vollenden. Wir sind es in unserer Gemeinde nicht gewohnt, Glaubensbekenntnisse zu zitieren. Aber die Antwort auf die erste Frage im Heidelberger Katechismus ist wirklich gut. Die Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die erklärende Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Hast du gemerkt? Gott macht uns willig und bereit. Er schenkt uns das Wollen, aber das Leben müssen wir dann auch führen. Er gibt uns den Appetit, aber essen müssen wir selbst. Wie es in 1. Petrus 2, Vers 2 ja heißt, verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Der 2. Petrusbrief ist ein Schreiben für die sogenannte zweite Generation. Das ist eine ganz besondere Phase. Die erste Generation, das waren die Pioniere. Die haben Jesus noch persönlich erlebt oder wenigstens die Apostel selbst predigen gehört. Da brannte das Feuer von selbst. Aber die zweite Generation, die ist mit dem Glauben aufgewachsen. So wie vielleicht viele von uns. Sie kennen die Geschichten, sie kennen die Lieder, sie wissen, wie man christlich redet. Aber Petrus spürt eine Gefahr. Geistliche Trägheit. Der Glaube ist zur Routine geworden. Er ist wie ein Erbstück, das im Regal verstaubt. Man besitzt es zwar, aber es verändert den Alltag nicht mehr. Erkennst du dich dabei vielleicht ein bisschen wieder? Du bist schon lange dabei, du weißt theoretisch alles über Gnade, aber dein Herz ist auf Standby geschaltet. Du stagnierst. Und genau hier hakt Petrus ein. Er will, dass Christen sich wieder daran erinnern, dass das Evangelium Leben verändert. Jüngerschaft ist kein Selbstläufer, sondern erfordert Disziplin. Geistliches Wachstum passiert nicht durch bloßes Dabeisein, sondern durch bewusste Entscheidung. Und vor diesem Hintergrund, wenn ihr eine Bibel dabei habt, was praktisch ist, vor diesem Hintergrund schlagt bitte 2. Petrus 1, Vers 1 und 2 auf. 2. Petrus 1, Vers 1 und 2. Und da heißt es, es schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und Jesus, unseren Herrn, immer besser und tiefgründiger kennenlernt. Petrus stellt sich hier auf eine Stufe mit uns. Er sagt nicht, ich bin der Superapostel und ihr seid nur die Amateure. Er sagt, ihr habt denselben wertvollen Glauben empfangen. Das heißt, du hast Zugriff auf dieselbe Kraftquelle wie Petrus. Das muss man sich mal verinnerlichen. Du hast Zugriff auf dieselbe Kraftquelle wie Petrus. Aber, und das ist der entscheidende Punkt in Vers 2, diese Gnade und dieser Friede sollen sich vermehren. Hast du gewusst, dass es möglich ist, in Gnade und Frieden zu wachsen? Gnade und Frieden sollen sich bei uns vermehren. Wir sollen nicht da stehen bleiben, wo wir waren, sondern wir sollen weiter wachsen. Und wie geht das? Wie das geht, schreibt Petrus in den folgenden Versen. Ich sehe nämlich in den Versen 3 bis 9 drei Wahrheiten, die uns helfen werden, reichlich in Gnade zu wachsen und unseren christlichen Charakter zu entwickeln. Und die erste Wahrheit ist, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles, was wir brauchen. Das ist die erste große Befreiung des Tages eigentlich. Ne? Wir haben alles, was wir brauchen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du bereits alles, was du zum Wachsen benötigst. Seh dir die Verse 3 und 4 an. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Hörst du das oder verstehst du das? Du brauchst kein weiteres Spezialbuch, keinen geheimen Segen, kein drittes Seminar und keine mystische Extraerfahrung, um endlich richtig Christ sein zu können. Petrus benutzt die Vergangenheitsform. Er hat uns alles geschenkt. Ihr habt bereits alles, was ihr braucht, um all das zu sein, was Gott von euch erwartet. Das Wort alles bedeutet alles. Alles. Stell dir vor, du kaufst dir ein modernes Smartphone. In diesem Gerät, da steckt die Rechenleistung eines Supercomputers von vor 20 Jahren. Alles ist drin. GPS, Kamera, Internet. Aber wenn du es nur als Briefbeschwerer benutzt, dann nützt dir die Technik gar nichts. So ist es mit vielen Christen. Wir haben die göttliche Kraft in uns, aber wir leben als geistliche Bettler. Wir müssen die Kraft, die schon da ist, entfesseln. Und wie machen wir das? Indem wir die Verheißungen Gottes nutzen. Denn Gottes Zusagen sind das Werkzeug für unser Wachstum. Petrus schreibt, er hat uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Und was ist das? Das, was direkt danach kommt. Er hat etwas versprochen. Gottes Verheißungen sind das Größte und Wertvollste überhaupt. Da gehört unsere Errettung dazu, hat er uns versprochen. Da gehört aber auch dazu, dass er mit uns lebt, dass er bei uns ist. Das Wort Größte ist dabei die Steigerung des Grundwortes Megas, womit es so viel bedeutet wie außerordentlich, herausragend. Und Wertvollste dagegen bedeutet kostbar, angesehen, teuer. Und wenn wir die beiden Worte zusammensetzen, dann können wir sagen, dass Gottes Verheißungen mega großartig sind. John Bunyan, der wegen seines Glaubens einen Großteil seines Lebens im Gefängnis verbrachte, der schrieb folgende Worte. Der Weg des Lebens ist so dicht mit Gottes Verheißungen übersät, dass es unmöglich ist, einen Schritt zu tun, ohne auf eine davon zu treten. Wir haben einen Haufen Verheißungen. Und ich hatte mal eine Predigtreihe angefangen, wo ich euch ein paar davon zeigen wollte. Und irgendwann machen wir die auch mal noch weiter. Hoffentlich. Gott hat uns viele, viele Versprechen gemacht. Und das Beste daran ist, er hält sie auch. In Psalm 145, Vers 13, da lesen wir, Jahwe ist verlässlich in allem, was er sagt und gnädig in allem, was er tut. Er ist verlässlich in allem, was er sagt. Was er sagt, das können wir glauben. Das Problem ist nicht, dass Gott seine Versprechen nicht hält. Das Problem ist meistens eher, dass wir sie nicht kennen oder sie nicht beim Wort nehmen. Der Erweckungsprediger Dwight L. Moody, der hatte in seiner persönlichen Bibel neben vielen Versen die Buchstaben T und P geschrieben. Das stand für Tried and Proved, auf Deutsch getestet und bewiesen. Er hatte Gott beim Wort genommen und erlebt, es funktioniert. Er hat die Verse, die Verheißungen getestet und bewiesen. Wir müssen es lernen, uns auf Gottes Verheißungen zu verlassen und uns auf sie zu berufen. Gott sagt, ich bin bei dir. Hast du das schon geprüft? Gott sagt, meine Gnade genügt dir. Hast du das schon bewiesen? Das Traurige ist nämlich, viele von uns verhungern vor einem vollen Kühlschrank, weil wir die Verheißungen Gottes zwar im Regal stehen haben, aber sie nicht essen. Also nicht auf unser Leben anwenden. Viele von Gottes Verheißungen bleiben in unserem Leben unerfüllt, weil wir entweder nichts davon wissen oder weil wir uns nicht auf sie verlassen. Uns muss klar sein, es reicht nicht, ein Segel zu besitzen. Man muss es auch hochziehen. Es reicht nicht, dass Gott uns alles geschenkt hat. Wir müssen es auch anwenden. Der christliche Denker Dallas Willard hat dafür ein Modell entwickelt, das uns ein Stück weit hilft, geistliche Veränderung zu verstehen. Er nennt das das VIM-Modell oder WIM-Modell, keine Ahnung, wie er das ausspricht. VIM, basierend auf den drei Wörtern Vision, Intention und Methode. Ich wandle das für unsere Zwecke mal ein bisschen ab und ich nenne es TED. Traum, Entscheidung und Disziplin. Denn wenn du wirklich wachsen willst, dann brauchst du diese drei Dinge. Der Traum. Du musst ein Bild davon haben, wie ein Leben mit Jesus aussieht. Wo möchtest du geistlich stehen? Wie würde sich dein Charakter verändern, wenn du dein Leben wirklich voll und ganz mit Jesus leben würdest? Zweitens, die Entscheidung. Du musst den Entschluss fassen, ja, Ich will diesen Weg gehen. Ein bloßer Wunsch, ein Traum, reicht nicht. Wer nur träumt, bleibt sitzen. Und drittens, die Disziplin. Du brauchst Werkzeuge. Wie kommst du dahin? Durch das Training, das Gott uns anbietet. Träumen ist einfach, weil es nichts kostet. Unser eigentliches Problem liegt meist nicht in einem mangelnden Wunsch nach geistlichem Wachstum. Ich glaube, das wollen wir alle. Die Herausforderung ist die Kluft zwischen Wollen und Tun. Wir alle kennen das. Wir nehmen uns vor, morgens Zeit mit Gott zu verbringen, aber die Schlummertaste am Wecker ist verführerischer. Wie schon die Jünger in Matthäus 26, Vers 41 im Garten Gethsemane erfahren mussten. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Wer von euch kennt das? Nicht alle. Ein paar sind sehr weit, weiter als ich. Oder schlafen schon. Wir alle könnten davon träumen, bei den Olympischen Spielen anzutreten. Aber nur diejenigen, die den festen Entschluss fassen, und sich dann diszipliniert den Regeln des Trainings unterwerfen, haben eine Chance. Es reicht nämlich nicht aus, nur das zu haben, was wir brauchen. Wir müssen auch das nutzen, was uns gegeben wurde. Wir brauchen deshalb einen Trainingsplan. Und genau diesen Plan gibt uns Petrus in den Versen 5 bis 7. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der geschwisterlichen Liebe die Liebe überhaupt. Dieser Ausdruck, allen Fleiß daran setzen, ist ziemlich stark. Er bezieht sich auf Eifer, Ernsthaftigkeit und Begeisterung und vermittelt die Vorstellung, schnell zu handeln und sich so sehr wie möglich anzustrengen. 2. Mose 12, Vers 11 liefert ein Beispiel, das uns hilft, die Bedeutung davon ein bisschen zu verstehen. Da gebietet Gott für das erste Passamahl, kurz vor dem Auszug aus Ägypten, ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und den Wanderstab in der Hand haben. Es ist ein Passa für Jahwe. Ich denke, ihr könnt euch das so ganz gut vorstellen. Was Petrus meint, ist eine Haltung der Erwartung, die zu sofortigem Handeln führt. Bereit, sofort loszuziehen. Es ist das Gegenteil von geistlicher Schläfrigkeit. Es bedeutet, Leute, beeilt euch, nutzt die Zeit. Denkt daran, geistliches Wachstum geschieht bewusst, nicht automatisch. Und dann nutzt Petrus das faszinierende Wort beifügen. Wir sollen unserem Glauben ein vorbildliches Leben beifügen. Ursprünglich beschrieb beifügen einen Gönner, der einen Chor unterstützte. Er gab nicht nur das Nötigste, sondern er stattete den Chor prachtvoll aus. Die besten Gewänder, die beste Technik. Genauso sollen wir unserem Glauben Eigenschaften hinzufügen. Nicht knausrig, sondern großzügig. Nicht einzeln, sondern als harmonisches Ganzes. Stell dir das wie einen Kuchen vor. Du brauchst alle Zutaten und musst sie miteinander vermischen. Vielleicht sogar in der richtigen Reihenfolge. Wenn du das Mehl vergisst, wird's kein Kuchen. Wenn du den Zucker weglässt, schmeckt's schrecklich. Petrus nennt hier 7 Eigenschaften, die wir für unseren geistlichen Kuchen benötigen. Und diese Eigenschaften sind alles Charakterzüge Gottes. Sie wachsen durch harte Arbeit und sie sind allesamt wichtig. Wir können nicht einfach die Eigenschaften ignorieren, die wir nicht mögen. Und stattdessen sollten sie in unserem Leben sichtbar sein, denn sie wurden uns bereits gegeben. Wir haben bereits alles, was wir brauchen. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie täglich zunehmen. Gehen wir diese 7 Zutaten mal kurz durch. Und macht doch einfach mal mit. Legt eure Hand auf den Schoß. Und wenn ich eine Eigenschaft nenne, dann gebt dir selbst ein ehrliches Daumen hoch oder Daumen runter. Nur für dich. Und für Gott vielleicht. Also, was sollen wir unserem geistlichen Glauben hinzufügen? Vorbildliches Leben. Jemand hat mal gesagt, dein Ideal ist das, was du gerne wärst. Dein Ruf ist das, was andere über dich sagen. Dein Charakter ist das, was du wirklich bist. Und genau darum geht's. Um das, was du wirklich bist. Dein Charakter ist das, was du bist, wenn niemand hinsieht. Hast du den Mut, das Richtige zu tun, auch wenn es unbequem ist? Zweitens, Erkenntnis. In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Und das ist das große Problem. Der kanadische Theologe J.I. Packer hat dazu gesagt, wozu sind wir geschaffen? Um Gott zu erkennen. Welches Ziel sollten wir uns im Leben setzen? Gott zu erkennen. Was ist das Beste im Leben, was mehr Freude, Wonne und Zufriedenheit bringt als alles andere? Die Erkenntnis Gottes. Es ist wichtig, Gott zu kennen, wenn man im Glauben wachsen möchte. Liest du die Gebrauchsanweisung deines Lebens, die Bibel, oder rätst du nur, wie ein Leben funktioniert? Daumen hoch oder Daumen runter? Drittens, Selbstbeherrschung. Das bedeutet, sich selbst im Griff haben. Hast du dich im Griff? Oder beherrschen dich deine Gefühle, dein Smartphone, dein Essen oder dein Terminkalender? Was beherrscht dich? Viertens, Geduld. Selbstbeherrschung hilft bei den Vergnügungen. Geduld hilft beim Schmerz. Das ist eine Herausforderung, denn unsere natürliche Neigung ist es, dem Vergnügen nachzugehen und vor Problemen zu fliehen. Bleibst du dran, auch wenn es schwierig wird? Oder gibst du beim ersten Widerstand auf? Fünftens, liebevolle Ehrfurcht. Die Lateiner nannten das Coram Deo, Leben vor dem Angesicht Gottes. Gott ist kein Hobby für den Sonntag, sondern auch der Herr über deinen Montagvormittag oder den Samstagabend. Daumen hoch oder Daumen runter? Geschwisterliche Liebe, sechster Punkt. Jemand hat mal gesagt, mit den Heiligen, die wir lieben, oben zu wohnen, das wird unsere Herrlichkeit sein. Mit den Heiligen, die wir kennen, jetzt schon unten zu wohnen, ist eine andere Geschichte. Es ist leicht, die Menschheit zu lieben. Es ist schwerer, den Bruder in der Gemeinde zu lieben, der immer so komische Ansichten hat. Wächst du in der Liebe zu deinen geistlichen Geschwistern? Siebtens, Liebe. Liebe allgemein. Wir sollen natürlich unsere Brüder und Schwestern in Christus lieben, aber wir sollen auch alle Menschen lieben. Dabei kann diese Liebe Emotionen beinhalten, aber sie muss immer mit Taten einhergehen. Es geht um das bewusste Verlangen nach dem Wohl des anderen. Egal, wie du dich fühlst. Wie sieht's aus? Daumen hoch oder Daumen runter? Vielleicht spürst du gerade bei dem einen oder anderen Punkt einen Daumen runter. Das ist okay. Aber die Frage ist, entscheidest du dich heute in diesem Bereich zu trainieren? Gott gibt dir die Kraft, aber du musst die Hanteln hochheben. Wirst du dafür selbst Disziplin aufbringen? Du kannst dein Ziel nicht erreichen, wenn du nicht tust, was nötig ist. Geistliches Wachstum geschieht weder automatisch, noch ist es unvermeidlich. Wir müssen träumen, dann entscheiden und schließlich diszipliniert und hingebungsvoll sein. Und genau an diesem Punkt möchte ich heute mal ganz ehrlich zu euch sein. Disziplin ist wichtig. Aber wir alle wissen, Disziplin ist auch echt schwierig. Manchmal denkt ihr vielleicht, ich wollte euch quälen. wenn ich euch Herausforderungen stelle. Aber ich lasse euch nicht das Neue Testament in einem Jahr durchlesen, um euch zu schikanieren. Und ich ermutige euch auch nicht dazu, 52 Bibelverse auswendig zu lernen, weil ich gern sehe, wie ihr schwitzt. Ich mache das nicht, damit ihr am Ende nur ein paar Fakten über das Neue Testament kennt oder Verse wie Gedichte aufsagen könnt. Ich mache das, weil ich möchte, dass ihr Disziplin lernt. Denn diese geistliche Disziplin ist der Muskel, den wir brauchen, um als Jünger wachsen zu können. Disziplin ist der Schlüssel dazu, dass wir nicht nur von Veränderungen träumen, sondern sie auch leben. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es möglichst viele von uns schaffen. Und wisst ihr was? Wenn ihr es mal nicht schafft, einen Vers zu lernen oder einen Abschnitt im Neuen Testament zu lesen, wenn ihr mal eine Woche aussteigt oder einen Vers vergesst, das ist nicht schlimm. Das ist menschlich. Aber was ich traurig finde, ist, wenn jemand von vornherein sagt, das schaffe ich eh nicht, also lasse ich lieber gleich bleiben. Wir sind hier auf dieser Freizeit, um den nächsten Schritt zu gehen. Nicht um perfekt zu sein, sondern um im Training zu bleiben. Und die gute Nachricht ist, du kannst wachsen, weil dir alles gegeben wurde, was du brauchst. Aber jetzt geht es noch darum, alles zu nutzen, was du hast. Sei fleißig und sei diszipliniert. Dann wirst du durch die Kraft des Heiligen Geistes wachsen. Aber es ist noch eine Wahrheit übrig. Petrus lässt uns nämlich nicht im Unklaren darüber, was passiert, wenn wir diese Zutaten in unser Leben hineinmischen. Denn wenn wir wachsen, wird man es sehen. Wenn wir wachsen, dann wird man das sehen. Seht euch die Verse 8 und 9 an. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Geistliches Wachstum ist kein privates Hobby, das man im stillen Kämmerlein versteckt. Es hat Konsequenzen. Zwei Konsequenzen nennt Petrus hier. Erstens, dein Leben wird effektiv. Niemand von uns möchte am Ende seines Lebens feststellen, dass er seine Zeit verschwendet hat. Wir wollen nicht unfruchtbar sein. Petrus sagt uns, wenn du in diesen Eigenschaften wächst, dann wird dein Glaube produktiv. Du wirst nicht mehr dem Alter, du wirst nicht mit dem Alter kälter und zynischer, sondern lebendiger und fruchtbarer. Und zweitens, dein Blick wird klar. Petrus warnt uns, wer nicht wächst, wird kurzsichtig oder sogar blind. Er vergisst, wer er in Christus eigentlich ist. Wachstum hält die Erinnerung wach, dass wir von unseren Sünden gereinigt wurden. Es ist wie ein Fenster, das man regelmäßig putzt. Je mehr wir wachsen, desto klarer sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Es ist noch nicht zu spät, das zu werden, was du hättest sein können. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich bin schon so oft gescheitert. Der Zug, der ist schon lang abgefahren. Nein, geistliches Wachstum beginnt immer mit dem nächsten Schritt, nicht mit dem übernächsten. Denkt an Lukas. Du musst erst schaffen, ohne zu stolpern, vom Anstoßpunkt bis zum Strafraum zu laufen, bevor du über die Weltmeisterschaft nachdenken kannst. Ich möchte zum Abschluss eine Erklärung vorlesen, die man in den Papieren eines jungen Pastors in Simbabwe fand, nachdem er für seinen Glauben den Märtyrertod gestorben war. Und diese Erklärung trägt den Titel Die Gemeinschaft derer, die sich nicht schämen. Die Worte beschreiben genau das, was passiert, wenn ein Mensch aufhört, nur von der Jüngerschaft zu träumen und anfängt, sie diszipliniert zu leben. Und lass diese Worte einfach auf dich wirken. Wenn es ein bisschen holprig klingt, dann liegt das wahrscheinlich an meiner Übersetzung. Also, Ich bin ein Teil der Gemeinschaft derer, die sich nicht schämen. Die Würfel sind gefallen. Ich habe die Grenze überschritten. Die Entscheidung ist getroffen. Ich bin sein Jünger und werde nicht zurückblicken, nachlassen, langsamer werden, zurückweichen oder stillstehen. Meine Vergangenheit ist erlöst. Meine Gegenwart hat einen Sinn. Meine Zukunft ist gesichert. Ich bin fertig mit einem armseligen Leben, dem Wandeln nach dem Augenschein, mit kleinen Plänen, ungeschundenen Knien, farblosen Träumen, gezähmten Visionen, banalen Gesprächen, billigem Dasein und winzigen Zielen. Ich brauche keine Vorrangstellung, keinen Wohlstand, keine Position, keine Beförderung, kein Lob und keine Popularität mehr. Ich muss nicht Recht haben, nicht der Erste sein, nicht an der Spitze stehen, nicht anerkannt, gelobt oder belohnt werden. Ich lebe durch den Glauben, stütze mich auf seine Gegenwart, gehe in Geduld, erhebe mich durch Gebet und arbeite in der Kraft des Heiligen Geistes. Mein Angesicht ist fest ausgerichtet, mein Gang ist schnell, mein Ziel ist der Himmel, mein Pfad mag schmal sein, mein Weg rau, meine Begleiter wenige. Aber mein Wegweiser ist zuverlässig und meine Mission ist klar. Ich werde mich nicht kaufen lassen, keine Kompromisse eingehen, mich nicht ablenken, verführen, umkehren, täuschen oder aufhalten lassen. Ich werde angesichts von Opfern nicht zurückweichen oder in der Gegenwart des Feindes zögern. Ich werde nicht am Tisch des Feindes verhandeln, am Pool der Popularität grübeln oder im Labyrinth der Mittelmäßigkeit umherirren. Ich werde nicht aufgeben, schweigen oder nachlassen, bis ich ausgeharrt, Schätze gesammelt, mich durchgebetet, meinen Preis gezahlt und alles für die Sache Christi gegeben habe. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich muss geben, bis ich umfalle, predigen, bis alle es wissen und arbeiten, bis er kommt. Und wenn er kommt, um die Seinen zu holen, wird er keine Probleme haben, mich zu finden. Man wird meine Flagge deutlich sehen. Soweit dieser Pastor aus Simbabwe, bevor er den Märtyrertod gestorben ist. Egal, wo du gerade stehst, mach den nächsten Schritt. Es spielt keine Rolle, ob du gescheitert bist. Mach den nächsten Schritt. Es spielt keine Rolle, ob du wieder fallen wirst. Mach den nächsten Schritt. Geistliches Wachstum erfolgt bewusst, nicht automatisch. Fang klein an, aber fang heute an. Du kannst wachsen, weil dir alles gegeben wurde. Du darfst wachsen, weil Gott dich liebt. Und du wirst wachsen, wenn du dich entscheidest, das Segel hochzuziehen. Da geht noch mehr. Packen wir es an. Amen. Ich würde gerne noch beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns gegeben hast, was wir brauchen. Ich danke dir dafür, dass es dir am Herzen liegt, dass wir in unserem Leben wachsen, dass wir in unserer Beziehung zu dir wachsen. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns den Traum dafür schenkst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, uns dafür zu entscheiden. Und ich bitte dich ganz besonders darum, dass du uns die Disziplin dazu gibst. Denn ich weiß, wie schwer mir das fällt und ich weiß, es geht mir nicht alleine so. Bitte hilf du uns, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt an deiner Seite, den nächsten Schritt hin zu dem Leben, das du dir für uns vorstellst. Lass uns gemeinsam mit dir auf die Reise gehen und hilf du uns, dir immer ähnlicher zu werden. Amen.